Das Lied, was wir eben gesungen haben, ist genau das Richtige, um in das Wort Gottes einzusteigen. Weil wir anhand der Bibel sehen, wie Gott ist. Und ich bedauere das immer, dass so viele Menschen so an falschen Vorstellungen von Gott festhängen und deswegen nicht ihn fürchten, sondern sich vor ihm fürchten. Und das bringt uns nicht weiter. Die Losung sagt das ja ganz klar. Bei Gott ist die Vergebung, dass man ihn fürchte. Und wenn man Vergebung hat, muss man sich gerade nicht vor jemandem fürchten. Und dadurch wird klar, Gottes Furcht ist diese respektvolle Liebe. Und die verstärkt sich, wenn wir Gottes Wort lesen. Und die wird schwächer, wenn man das vernachlässigt. Die Liebe zu Gott ist genauso wie die Liebe zu den Menschen davon abhängig, ob man sie verstärkt oder einfach schwach werden. Wer die letzten Male schon da gewesen ist, der weiß, dass wir uns im Moment mit den Königsbüchern beschäftigen und da speziell mit der Geschichte der Könige Israels. Und zwar ungefähr 600 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus. Da wird man sagen, das ist ja schon so lange her. Hat das wirklich noch Bedeutung für uns heute? Hat er?
Hat eine Bedeutung, dass was in der Geschichte
ist. Ja, und die Menschen haben sich bis heute nicht geändert. Dieselben Fehler, die die Menschen damals 3000 Jahre vorher gemacht haben, macht man heute immer noch. Und auch wenn jemand was Gutes gelernt hat, dann kann man das heute genauso noch anwenden. Heute sind wir im 2. Buch der König, Kapitel 5. Und da machen wir einen kleinen Ausflug zu den Ausländern. Für die hat sich Gott nämlich immer auch interessiert. Deswegen sollte es ein oder zwei Ausländer sonst geben. Gott ist genauso an euch interessiert wie an uns deutschen Ausländern. Es war damals eine Zeit ähnlich wie heute mit viel Krieg zwischen Völkern. Die Deutschen haben fast vergessen, wie das praktisch aussieht. Welche? Nur noch die ganz Alten haben das persönlich erlebt. Aber alle Syrer, alle Afghanen, alle Ukrainer wissen eigentlich, wie schlimm das ist. Wir lesen mal ein paar Verse. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, 2. König 5, der Heeroberste, also der Marschall oder General des Königs von Aram, Aram ist das, was heute Syrien ist, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte Gott Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde ich ihn von seinem Aussatz befreien. Wir sind erstmal nur drei Verse, kann man schon richtig viel lernen. Die war da einfach was. Was findet ihr? Um die Bibel nutzbringend zu lesen, müsst ihr euch als erstes angewöhnen, die Tatsachen zu finden, die dort berichtet sind. Und dann gucken, welche Verbindung zu unserem Leben heute hat das. Ja?
Na, Mann war aussätzig.
Das war aber überhaupt nicht das Wichtigste. Ist komisch, wenn das Erste ist, was uns aufhört. Ich glaube aber, das, was wir eben erlebt haben, das ist allgemein bei ganz vielen Menschen so. Man sieht jemand oder hört von jemand und das Erste, worauf man achtet, sind leider nicht seine Qualität, sondern sein Defizit, sein Mangel. Das finde ich gut, dass Gott uns genau andersherum war. Dass er aussätzig ist, ist das Allerletzte, was von ihm leuchtet. Erst wird aufgezählt, was er alles für Qualitäten hat. Ein bedeutender oder angesehener Mann, ein Kriegsheld. Und das Wichtigste, durch ihn hatte Gott gastet. Ach, werden heute manche Leute sagen, das geht doch gar nicht, dass Gott durch einen Soldat was macht. Aber er macht. Das ist das Erste, was wir lernen können. Egal welchen Beruf wir haben, egal ob Menschen das toll finden oder ablehnen, Gott kann sich benutzen. Das Zweite, Gott sieht zuerst die Qualitäten eines Menschen. Und drittens, auch wenn du so angesehen bist und so viel Erfolg hast, deine Schwachstellen werden nicht zugedeckt. Zweite Vers. Schlimme Sache, die in jedem Krieg passiert. Menschen werden einfach aus ihren Familien gerissen. Junges Mädchen. Steht nicht hier, aber kann mir vorstellen, vielleicht war sie schon für jemanden versprochen. Mit Sicherheit hatte sie ganz andere Lebenspläne als eine Gefangene zu sein. Und es kann passieren, dass das Leben solche sehr schweren Herausforderungen für manche Menschen hat. Dieser zweite Vers sagt gleichzeitig noch was Wichtiges über den Charakter von Naama. Was findet ihr?
Sie war nicht seine Sklave, sondern seiner Frau.
Das ist gut. Das sagt gleich zwei Dinge. Erstens, seine Ehe war noch. Er war sehr beschäftigt und sehr erfolgreich. Und es war ihm nicht egal, ob sich dann die Frau alleine zu Hause plagen muss, sondern er bringt ihr ein Geschenk mit, was ein bisschen eine Entlastung für seine Ehefrau bedeuten. Und zweitens, er ist nicht nur ein guter Ehemann, er ist auch ein Ehrenmann. Man konnte damals, und man macht auch heute noch, bei solchen kriegerischen Auseinandersetzungen eine Sache ganz häufig. Dass man nämlich Frauen oder Mädchen sexuell benutzt. Das macht er nicht. Woran kann man das merken?
Weil der war der Diener von der Frau, der war nicht der Diener von der Frau.
Natürlich, erstens. Und im nächsten Vers kann man sehen, sie so sich um diesen Mann. Das macht man nicht, wenn man das braucht. Dann hasst man sie und wünscht, dass sie bald sterben und dass ihre Krankheit schlimmer wird. Und sie sagte, jetzt lesen wir Vers 3, und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und da finden wir was von dem Charakter dieses Mädchens. Was denn?
Das Erste ist, dass sie noch verbunden ist mit den Glaubenswurzeln und dem Propheten sehr wohl weiß, dass Gott durch ihn etwas bewirken kann, was Positives.
Sie hat in einem völlig fremden Land ihren Glauben an den lebendigen Gott bewahrt. Keine Familie, keine Gottesdienste, keine Möglichkeit zum Lobpreis, aber ihr Herz ist ausgerichtet zu dem lebendigen Gott. Und sie missioniert. Ich sage das mal unseren Freunden, die auch aus dem Ausland gekommen sind und vielleicht im Heim noch mit lauter Muslimen oder Andersgläubigen zusammen. Ganz ähnliche Situation wie dieses Mädchen. Raus aus der Familie in ein feindliches Umfeld. Aber sie hat ein Herz für die Not ihrer Mitmenschen. Ich sage das mal so im Vorfeld. Das ist eine der heiligen Frauen in der Bibel. Wir wissen nicht mehr ihren Namen. Aber das, was sie damals getan hat, hat Gott bewahrt auf alle Zeit. Jeder kann das nachlesen, auch heute nach mehr als 2.500 Jahren. Meine Lieben, das ist das Nächste, was wir von diesen Mädchen lernen. So ein Leben zu führen, dass das, was wir tun, noch einen Wert über die Jahrtausende behält. Das meint das Neue Testament mit ewigem Leben. Das ist nicht etwas, was erst nach unserem Tod ansteht, sondern das ist die Qualität unseres Lebens, die hier beginnt, wenn Jesus Christus in unserem Herzen kommt. Und wir die Werke tun, die er vorbereitet hat. Das Mädchen selber konnte nichts machen. Aber sie spricht etwas aus. Und das erleben uns, dass wir wenigstens was wir tun können. Nur unsere Gedanken alleine verändern noch nichts. Vielleicht können wir auch nichts tun, um eine Situation zu verändern. Aber wir können Zeugnis ablegen von dem, was Gott tut und was die Gläubigen tun. Und das ist die Sache wert. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Ich denke nicht, dass sie vorher irgendwann sowas gesehen hat. Aber sie hat Glauben. Dieser Glaube ist wirksam. Und dann lesen wir weiter, Vers 4. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israels. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin. Und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin, nahm 10 Talente Silber mit sich und 6.000 Schickel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel, der lautete so, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Für bedeutende Menschen engagiert sich die Politik ganz erstaunlich. Das ist auch heute noch genauso wie 2.500 Jahre. Wenn irgendein einfacher Mensch ein Problem hat, da kann man Petitionen schreiben und an alle möglichen und unmöglichen Minister und Regierungsoberhäupter appellieren. Es interessiert niemanden. Aber wenn einer für den Großen ein Problem hat und es gibt wenigstens das Gerücht, es könnte vielleicht für den eine Hilfe geben, dann machen die Regierenden alles. Schau mal, es gab keinen Beweis, Dieser Soldat hat was gehört.
Das gibt eine Hoffnung für ihn.
Er erzählt das seinem Chef. Und er sagt, mach ich gleich was für dich. Und dann werden die politischen Hebel in Bewegung gesetzt.
Den König interessiert der Prophet gar nicht.
Das ist nicht seine Ebene. Der König von Syrien muss mit dem König von Israel in Kontakt treten. Ach, das läuft heute genauso. Und man hat beigesagt, es ist auch eine Chance für uns als Gemeinde Gottes. Wir müssen nicht immer mit den Regierenden mitreden. Wenn die ihre Probleme lösen müssen, dann wollen sie das mal machen, wie sie das verstehen. Und hier sieht man, die Sache funktioniert nicht so, wie sich der König das gedacht hat. Eben war noch Krieg, dann kommt genau der, die Kriegerschar anführt, als Bittsteller und will gesund gemacht werden. Das zeigt auch was über die Kräfteverhältnisse damals. Zu der Zeit war Israel schon nicht mehr stark und Syrien hatte so viel Macht. Wenn der König von Israel ein bisschen mehr Kraft gehabt hätte, hätte er gesagt, ach, jetzt habe ich endlich den, der uns so lange Schaden gemacht hat, einfach den Kopf runter. Stattdessen ist er schockiert. Er sieht die großen Geschenke, die dieser Mann mitbringt. Er denkt überhaupt nicht daran, dem irgendwie Schaden zuzufügen, sondern lesen wir weiter. Er zerreißt seine Kleider und sagt, bin ich denn an Gottes Stelle, dass ich über Leben und Tod entscheiden kann? Und er sagt zu seinen Mitarbeitern, seht doch, das ist nun eine Methode, wie der König von Syrien den nächsten Krieg wieder los. Da sind wir eigentlich bei dem Mann, um den es uns heute geht. Der König von Israel. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das immer noch Joram, der zweite Sohn von Ahab. Er kann mit Gott. Aber nicht aus einer persönlichen Beziehung. Sein Vater und seine Mutter hatten alles getan, um die Ehrfurcht vor Gott und die Gläubigen aus Israel auszurotten. Und hatten tausende Gläubige getötet. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie heutzutage die Situation in Nordkorea. Und dann war der Bruder, der Erstgeborene schon tot, krank geworden und gestorben. Und dann ist er Joram an der Reihe. Und kennt überhaupt nicht die Möglichkeit. Und deswegen lesen wir in Vers 8, und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass er ein Prophet in Israel ist. Die Situation heute ist eigentlich ganz ähnlich wie damals. Auch heute hat man weitgehend die Kraft Gottes vergessen. Was wäre es doch, wenn die Bischöfe oder der Oberste der Bischöfe, wenn es ein politisches Problem gäbe, zur Regierung schickt und sagt, kommt doch in die Kirche und lasst euch von Gott raten, was zu tun ist. Da bin ich nämlich sicher, dass man dann nicht die ganze Weltwirtschaft ins Chaos gestürzt hätte, wegen einer Krankheit, die nicht schlimmer ist, wie die Grippewellen jedes Jahr. Und der Naaman kommt mit all seinem Gefolge und hält am Eingang von Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, bade dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder hergestellt werden und rein sein. Ich sage das mal für uns zuerst. Aber das gilt natürlich auch für alle Menschen in allen Gemeinden. Wenn wir Gott wirklich kennen und wenn seine Kraft in uns, wenn wir sein Wort bewahren, dann müssen wir uns nicht bei irgendwelchen Politikern oder sonstigen großen Leuten dieser Welt anbiedern. Dann sagen wir das Wort Gottes, was die Situation eines Menschen verändern kann, und lassen die Verantwortung bei ihm. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Das müssen wir von den Jüngern lernen. Wenn Gottes Wort bei uns ist, dann sagen wir das für den, dem das bestimmt ist. Und er hat die Verantwortung, das ernst zu nehmen oder nicht. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Was lernen wir aus diesem Vers? Ich lerne daraus, dass auch richtig gute Leute mit gutem Charakter und mit klaren Zielen einfach in manchen Situationen die Beherrschung verlieren können. Wir dürfen nicht denken, wenn jemand erfolgreich ist und einen guten Charakter hat, dass er dann gar keine Fehler mehr macht. Und dann gibt es die Erklärung. Und er sagte, das heißt, er ist so frustriert und haut doch gleich wieder ab und sagt, er redet mit seinen Untergebenen. Siehe, ich hatte zu mir gesagt, oder ich hatte mir gedacht, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Kennen wir das? Wir haben doch alle eine Vorstellung, wie etwas sein muss. Vielleicht hat er sowas gesehen. Es gibt ja nicht nur Propheten Gottes, sondern es gibt ja auch Beschwörer oder Krankenheiler. Und zwar zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Und ich denke, das ist das, was er aus Syrien kannte. Aber er bestimmt auch bei Ärzten oder zum Schluss auch bei Zauberkundigen gewesen. Die haben dann geboostet oder ihre Beschwörung gemacht. Und das hat er natürlich alles nichts genutzt. Und jetzt hat er gehört, es gibt einen in Israel, der kann wirklich Aussatz wegmachen. Da geht er hin, nimmt auch ordentlich Geld mit. Auch das kann er auch von vorne weg. Und hat dann die Vorstellung, jetzt geht's los. Alle sehen das. Ich kann mal sagen, wie viel ich da alles eingepackt habe, wie viel mich das kostet, dass ich ganz dankbar bin, dass ich endlich wieder gesund werde. Und stattdessen schickt er mich einfach in den Fluss zum Baden. Sind nicht Abana und Barbar die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Er war ein Patriot. Ein Patriot ist einer, der sein Heimatland liebt. Unsere Flüsse sind besser als die ganzen israelitischen. Ist bei uns kein Wasser, warum bin ich hier so weit lang gelaufen? Und er geht im Zorn davon. Und der Prophet kommt rausgerannt und sagt, oh, meine Mission ist falsch gelaufen. Jetzt muss ich den wieder beruhigen. Nicht. Nein, sein Dienst ist vorbei. So wie der Dienst von diesem Mädchen vorbei. Lieben, viele Gläubigen sind deswegen blockiert, etwas für Gott oder im Auftrag Gottes zu tun, weil sie wie dieser Syrer den ganzen Kopf voll haben und denken, wenn ich mit dem über Gott rede, wie soll ich das bloß weitermachen, dass da auch regelmäßig ein Gottesdienst kommt und dass der wirklich sich von allem Unsinn trennt und ein neues Leben führt, richtig als wirklicher Gläubiger. Und schon sind sie so blockiert, weil sie denken, sie sind für alles rein. Ihr Lieben, das einfache Wort. Das, was uns auffällt, was jemandem fehlt, das, was Gott uns vielleicht gesagt hat, das geben wir einfach bei Gott handelt. Wenn das in das Herz eines Menschen des Glaubens. Und ich sage jetzt schon mal, wir werden am Ende merken, der Mann hat genau gemacht, was ihm gesagt worden ist, 77 Mal umgekauft. Dann denkt man, ja, das war ja ganz einfach. Also wenn man das sorgfältig liest, wie viele Leute waren an dieser Aktion beteiligt? Das ist als erstes das Mädchen, was einfach sagt, ach, wenn mein Herr doch bei den Propheten Samaria. Dann ist es ihre Chefin, die Frau von Naaman, die sagt es ihm weiter. Dann geht er selber das erste Mal zu seinem Chef, zum König. Dann kommt eine ganze Reisegesellschaft mit. Dann gibt es diese politische Aktion zum König von Israel. Dann hören das dessen Mitarbeiter. Einer muss ja gefetzt haben, das ist Elisa gesagt. Dann zieht er von Samaria dorthin in das Haus von dem Prophet. Dann ist Elisa dran und dann ist Naaman wieder dran. Und dann ist er immer noch nicht sein. Er ging im Zorn davon und Vers 13. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, der nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da sind auch noch die Mitarbeiter von Naaman gefordert. Jeder hatte seinen Part. Und vielleicht nimmt uns das wie Angst, für Gott oder mit Gott zusammenzuarbeiten. Wir haben nur einen kleinen Teil, aber der sollte nicht fehlen. Nebenbei erfahren wir hier nochmal, was für einen edlen Charakter dieser Soldatenchef hat. Ihr habt auch mal einen zornigen Menschen gesehen, wenn es euer Vater war oder euer Chef. Traut ihr euch da gleich, ihn anzusprechen? Das kann man nur machen, wenn man weiß, das ist ein guter Mensch, der durch meinen Einwand nicht noch mehr ausflippt. Aber da kommen zwei Dinge zusammen. Der Mann hat einen guten Charakter. Kann man daran merken, dass sie Vater zu ihm sagen, obwohl es der Chef ist. Die normale Anrede wäre auch damals mein Herr gewesen. Und wenn sie sagen, dann war das ein Chef, der aber für seine Leute gesorgt hat. Aber nicht nur der Mann ist gut, sondern auch seine Leute. Woran kann man das merken?
Weil die Waffen abhalten, der zu einfach bei geht.
Wie? Ja, ja.
Indem sie ihn ansprechen und sagen, würdest du das.
Ja, ich will nicht die Details wissen, sondern das Prinzip.
Würdest du das nicht machen, was dir der wirklich gesagt hat und einfach um das Feld weggehen?
Das Prinzip dahinter finden wir in den Sprüchen. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Eine freundliche Antwort macht den Zorn weg. Aber ein Mann schärft sein Gesicht am anderen. Kennen wir ja. Alle, die in Berlin waren, schon mal. Gumpsen so. Das ist so, da will jemand kämpfen. Und da brauchst du nur genauso dagegen zu antworten und schon Platz. Oder du hast eine gute Antwort. Die Männer haben eine super Antwort. Mein Vater, jetzt sagen sie, warum bist du denn ärgerlich? Dann geht er gleich natürlich noch mehr hoch. Mein Vater, hätte der Prophet was Großes verlangt, hätte es doch gemacht. Aber viel mehr macht doch, wenn er was Einfaches hat, dir verlangt. Und direkt danach geht es weiter. Da stieg er hinab und taucht im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes. Es gibt so Geschichten, wenn man das so sich vorstellt. Einmal und wirklich auch geguckt, ist genau noch so. Beim zweiten Mal ist immer noch so. Und das war kein Fauler und kein ungläubiger Mann. Wenn der Prophet gesagt hat, mach das mal, da merkt man den Vorteil, wenn einer Soldat war. Da wird trainiert, genau das zu machen, was der Befehl ist. Viele Menschen haben damit Schwierigkeiten. Eigene Ideen hat er ja auch. Ich gehe einfach an den syrischen Schutzbahn. Aber jetzt, wo der Zorn weg ist, wir wieder ganz nüchtern überlegen, macht er, erntet was in
Verspannung.
Und das dritte Mal wird deutlich, was für einen außergewöhnlichen Charakter dieser Mann hat. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihm und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Das ist kein undankbarer Mann. Er war schon weg vom Prophet. Und hätte sagen können, der ist bei mir nicht rausgekommen, warum soll ich jetzt zurückgehen? Er sieht das Wunder und er kehrt um. Wir reden heute im Neuen Testament oder unter Christen immer von Bekehrung. Und da gibt es so Ideen, dass es immer nach demselben Modell ablaufen muss. Aber wenn ich die Bibel lese, finde ich ganz viele Möglichkeiten der Bekehrung. Und auch diese Bekehrung lohnt sich, um euch die anzugucken. Das erste ist Dankbarkeit. Das zweite ist Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wenn er undankbar gewesen wäre, geht er zurück in sein Geschäft und sagt, mit den Israeliten ist sowieso nichts los, dann braucht mein Aussatz noch in ihrem Fluss. Ein ganz anderes her. Er sucht die Gemeinschaft mit den Glaubenden. Drittens, er hat ein Bekenntnis der Wahrheit. Ich habe verstanden, es gibt auf der ganzen Welt keinen Gott außer hier. Viertens, du nimmst doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Das könnte man ganz normal als Dankbarkeit rechnen. Aber das ist ganz was anderes. Ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Das ist nicht nur, ich sage mal, eine Spende als Dankbarkeit. Sondern es ist eine Hingabe der eigenen Person. Ihr redet von sich. Mein Vater, Prophet. Nimm doch bitte von mir einen kleinen Segen. Und der Prophet weist ihn zurück und sagt, ich schwöre, ich nehme nichts. Dann will er weiter etwas von seinen Geschenken geben, aber der Prophet weist das zurück. Eigentlich freut man sich doch sonst über eine Spende, oder? Aber hier, wie der Prophet hier handelt, ist für uns Gläubige extrem wichtig. Manchmal beendet nämlich eine Spende die geistliche Entwicklung eines Menschen. Es wäre sonst, hätte der Prophet das angenommen, zum Schluss wie ein Handel gewesen. Naaman ist dankbar, er ist geheilt. Und als Zeichen dieser Dankbarkeit lässt er ein wirklich riesengroßes Opfer. Ich denke, bis heute in 90% der Fälle läuft das so. Aber der Prophet nimmt das nicht. Damit beginnt was Neues. Was bleibt? Denn dann, Vers 17, sagt Naaman, Wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht, also ihm selbst, durch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Das ist eine wunderbare Sache. Dieser Mann ist nicht mehr an seinem Körper gesund geworden, sondern durch die Verweigerung des Propheten wird etwas in diesem Mann heil, indem er bezeugt, ich werde nie mehr mich mit irgendwelchen anderen Göttern einlassen. Ich bleibe bei dem Gott Israels und ich werde deswegen ein Stück Israels Erde zu mir mit nach Hause nehmen. Als Zeichen, dass ich zu eurem Gott bin. Und was für eine wunderbare Sache noch. Aber in dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Chef in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in diese Sache vergeben. Ihr Lieben, ich sage das euch, die ihr aus dem muslimischen Religions- und Kulturkreis kommt. Dieser Mann ist ein riesiges Vorbild, wie man sich dabei
verhält.
Für ihn ist eine Sache ganz klar. Und zwar durch das, was er erlebt hat. Es gibt keinen Gott außer dem Gott Israels, außer dem Gott der Bibel, außer dem Gott, der uns durch Jesus Christus nahe ist. Und er sagt, ich werde niemals mehr irgendjemanden anderes im Opfer geben. Aber ich bin in einer beruflichen Pflicht. Als Armeechef war er nämlich auch gleichzeitig Chef der Leibgarde des Königs und hatte ihn überall zu schützen, auch wenn er opfert. Und er bittet, dass ihm diese Möglichkeit gelassen wird, dass er ohne einen großen Skandal diesen Job weitermacht. Er wird sich äußerlich weiter beugen, aber sein Herz ist ganz klar auf den Gott. Und er bittet wegen dieser Sache um Vergebung und kriegt sie sofort. Geh in den Frieden. Was für wunderbare Männer. War Arman und Elisa mit den stärksten Persönlichkeiten ihrer Zeit.
Und wie zusammengekommen?
Durch das Einfachzeugnis einer verschleppten Frau. Und ich sage, aus menschlicher Sicht könnte man das Schicksal dieses Mädchens bejammern und sagen, nichts von ihren Plänen ist jemals geworden. Aber was stattdessen von Gottes Plänen durch ihr Schicksal in Gang gesetzt wurde, das behält seinen Wert für alle Zeiten und alle Ewigkeit. Und so möchte ich, dass mein Leben ist, und so wünsche ich das für jeden. Also, Amen.